Hallo und herzlich willkommen zu Runner's World Podcast Folge Nummer 208, in der Kollege Henning Lehnertz mit einem spannenden Gast gesprochen hat. Ida-Sophie Hegemann ist eine der besten Ultra-Trail-Läuferinnen der ganzen Welt. Sie hat schon mehrfach den Transalpine Run gewonnen, startete bereits zweimal im Nationaltrikot bei Traillauf-Weltmeisterschaften. Dabei hat sie sogar 2023 die Silbermedaille im Team gewonnen und hält diverse Fastest Known Times. Gemeinsam mit Kimi Schreiber spricht sie zudem wöchentlich im Podcast Höhenmeter pro Kilometer über das, was sie am liebsten tut, das Laufen in den Bergen. Und in dieser Folge des Runner's World Podcasts spricht sie eben mit Henning, direkt aus dem Mekka des Traillaufsports, Chamonix. Dort fanden und finden in dieser Woche im Rahmen des Ultra Trail du Mont Blanc 8 Rennen statt und wie es für Ida bei ihrem Rennen, dem TDS, lief, warum der UTMB das wichtigste Rennen der Szene ist und wer ihre Favoriten für den Sieg sind, das erfahrt ihr in dieser Folge. Bei der wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und damit geht's auch direkt los.
Liebe Ida, schön, dass du Zeit für mich, für uns, für den Runner's World Podcast gefunden hast. Und das während der UTMB-Woche, die ja ziemlich busy ist. Wir sitzen hier gerade am Donnerstagvormittag zusammen im Chalet deines Sponsors The North Face. Und ja, hier ist es ziemlich trubelig, ziemlich viele Athletinnen, Athleten sind hier unterwegs. Also falls es gleich mal irgendwie lauter werden sollte, falls hier irgendwer ins Zimmer reinkommen sollte. Wobei, das ist dein eigenes Zimmer,
oder? Ist mein eigenes. Ich hoffe, okay. Es kommt niemand.
Hoffen wir mal, dass niemand reinkommt. Aber im Zweifel kann das passieren, dann sei das entschuldigt. Genau, du bist vor 2 Tagen selbst den TDS gelaufen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, leider nicht ins Ziel gekommen. Wieso, weshalb, warum? Da können wir, glaube ich, gleich zu sprechen. Wichtigste Frage, wie geht's dir jetzt so 2 Tage nach dem Rennen?
Ja, also erstmal freue ich mich auch, dass es heute klappt. Und ja, ich glaube, dieses wie geht's dir ist für mich so die schrecklichste Frage in den letzten 48 Stunden, weil nein, es ist einfach sehr schwer zu beantworten, denn natürlich geht's mir inzwischen vom Magen her besser. Körperlich geht's mir sowieso tatsächlich sehr gut. Meine Beine fühlen sich leider zu frisch an dafür, dass ich eigentlich 100 Kilometer gelaufen bin. Aber das war Teil meines eher konservativen Plans, deswegen kann ich mich darüber auch nicht beschweren. Nur von der Seele her geht es mir natürlich nicht gut. Also das, ich meine, in Chamonix habe ich jetzt bisher, was den Ultra Trail du Mont Blanc angeht, noch keine Erfolgsgeschichte geschrieben. Ich hatte echt immer schöne Erinnerungen an den Marathon du Mont Blanc hier und habe gedacht, boah, UTMB, das muss so magisch sein, so toll sein und bin vielleicht am Anfang ein bisschen naiv da dran gegangen und ich habe zweimal ich auch schon beim UTMB gestartet, auch nicht ehrlicherweise, vielleicht nicht in der Verfassung, wie man hätte starten sollen. Einmal ja, war ich vorher gesundheitlich nicht ganz fit, einmal war ich vorher dadurch, dass ich in Amerika gestürzt bin, körperlich nicht ganz fit und das reicht einfach nicht für 100 Meilen. Aber da habe ich noch gedacht, ach, es ist ein Abenteuer, ich probiere das einfach mal und jetzt die letzten 2 Jahre bin ich sehr, ja, weiß ich nicht, ich würde sagen, ziemlich perfekt vorbereitet an die TDS-Startlinie gegangen. Und gerade dieses Jahr, ich hatte fast schon so eine innerliche Ruhe, weil ich wusste, dass alles im Moment eigentlich wirklich optimal ist. Abgesehen von meinem Magen, aber auch da hatte ich ein gutes Gefühl, weil ich auch da wirklich viel getan habe. Und ja, deswegen ist die Enttäuschung halt umso größer, dass das Rennen für mich mit Magenproblemen ab 75 Kilometern sich einmal umgedreht hat quasi und ich dann bei 100 Kilometern oder knapp 100, das sind ja noch nicht ganz 100 in Beaufort, vorbei war. Also die Enttäuschung ist riesig, da kann ich nichts anderes sagen. Am Ende des Tages ist es nur ein Rennen und ich weiß, dass ich jung bin, vor allem für eine Ultraläuferin, dass ich noch ganz oft hier laufen kann und irgendwann werde ich in Chamonix diesen Zieleinlauf haben und mich an all diese Jahre zurückerinnern, aber trotzdem im Moment tut es einfach nur super weh.
Ja, glaube ich, das ist tatsächlich bitter, wenn man sich so lange auf etwas vorbereitet, so viele Jahre schon da dran ist und dann das nicht umsetzen kann, wieso auch immer. Du hast jetzt ganz viele Dinge angesprochen, die wir, glaube ich, so ein bisschen einordnen müssen. UTMB ist halt Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist eigentlich ein Rennen, aber inzwischen eine ganze Woche, wo hier verschiedene Rennen stattfinden. Insgesamt sind es 8 Stück über verschiedene Distanzen.
Ja.
Es gibt weltweit Rennen und am Ende kann man sich darüber qualifizieren, um dann hier bei diesen Finals zu starten. Die Finals wiederum sind eigentlich nur 3 Rennen.
Mhm.
Der OCC, das sind knapp 60 Kilometer, CCC 100 Kilometer, UTMB 170 Kilometer.
Mhm.
Und du bist keines von diesen 3 Rennen gelaufen, sondern in diesem Jahr den TDS. Und
ja,
der ist 150 Kilometer lang.
Genau, 150 Kilometer und 10.000 Höhenmeter rauf und auch runter. Mich reizt da, dass der ist technisch,
ja,
und der ist wirklich schön. Also ich habe mir die Strecke letztes Jahr im Juli angeschaut und ich war total beeindruckt. Und ich mache Trailrunning ja vor allem, weil ich natürlich gern laufe und gern um die Wette renne, aber schon auch ehrlicherweise, weil ich einfach unheimlich gerne in den Bergen unterwegs bin und in der Natur. Und ich finde, die Strecke ist einfach die schönste. Es wurmt mich auch ein bisschen, dass es kein Final ist, muss ich sagen, weil ich finde, dass die anderen Strecken, die haben auch Höhenmeter und deswegen klingt es verwerflich zu sagen, laufbar sind, aber da ist einfach viel Forststraße, viel Forstweg und ich persönlich mag einfach inzwischen lieber viel Trails, auch gerne technische Downhills und so ein bisschen mehr, wie sage ich das, so ein bisschen mehr Bergabenteuer, als nur, ja, das laufe ich jetzt wellig dahin. Und deswegen habe ich mich für den TDS entschieden letztes Jahr. Und dadurch, dass ich dort eigentlich ein echt gutes Rennen hatte, bis ich umgeknickt bin. Und letztes Jahr, muss man dazu wissen, war mein Außenband ein bisschen meine Schwachstelle, weil ich mir das im April beim Mont Ventoux gerissen habe, das vordere und das mittlere Außenband im Fuß. Und dann war das ganze Jahr halt so, okay, immer wenn ich umgeknickt bin, war das schon eher noch ein Schwachpunkt. Und beim TDS bin ich dann 2-mal umgeknickt und
beim
zweiten
Jahr
Mal war es vorbei. Und da habe ich gedacht, oh, aber das Rennen, es liegt mir so, ich will das nächstes Jahr wieder machen. Und deshalb stand ich dieses Jahr wieder beim TDS an der Startlinie.
Ja, und du hast auch angesprochen, so richtig will das hier in Chamonix zumindest während des UTMB nicht funktionieren. Du warst 4-mal jetzt am Start, 2-mal der UTMB, 2-mal jetzt der TDS. Diverse Gründe. Ich glaube, du hast einmal sogar hier einen Stock irgendwie ins Gesicht bekommen von deinem Vordermann. Und Magen hat nicht mitgespielt, dann der Knöchel, jetzt in diesem Jahr wieder der Magen.
Ja, der Magen ist halt, das ist schon ein größeres Problem, was ich einfach habe. Ich meine, man sagt das immer so leicht und viele Läufer sagen, oh, ich habe beim Laufen ein bisschen Magenprobleme. Es ist schon, ich habe schon wirklich einen ganz schwierigen Magen und das ist eine Problematik, die mir bewusst ist und an der ich schon lange arbeite. Alles, was man an Proben und Tests machen kann. Ich kriege so oft den Vorschlag, wechsel doch mal das Gel. Und ich denke mir, also ich glaube, es gibt fast kein Gel, was ich nicht schon probiert habe. Ich muss total drauf schauen. In meinen Gels darf quasi nichts drin sein eigentlich. Es ist echt, ich habe auch mit Sodium ganz dolle Probleme. Also es ist echt ein Gambling.
Ja.
Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist wie, ja, es ist so ein bisschen, es kann entweder gut werden oder der Magen ist extrem schlecht. Aber meistens ist es eigentlich die Nacht.
Mhm.
Und dieses Mal hat die Nacht eben gut funktioniert. Deswegen war ich eigentlich sehr guter Dinge, als dann der Morgen angebrochen ist. Wir haben einen konservativen Plan zurechtgelegt. Vor allem mit den Zeiten vom letzten Jahr wusste ich, okay, wie viel mehr Zeit sollte ich mir lassen, um wirklich den Magen nicht zu überreißen, um in einem niedrigen Pulsbereich unterwegs zu sein. Und die Nacht war ganz schön unwettertechnisch ganz schön schwierig. Also wir hatten echt extremen Regen und Sturm. Aber ich habe wirklich mir immer die Zeit genommen, habe immer Jacken rausgeholt, Handschuhe rausgeholt, mir eigentlich die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich mache ein richtig gutes Ding, dass ich da einfach so, ich würde sagen, so bei 70-80% unterwegs bin und es sich gar nicht mehr anfühlt wie ein hartes Rennen. Und das sollte es bei einem 100-Meiler eben am Anfang nicht. Und der Magen funktioniert hat, die Verpflegungsplanung. Also ich habe mich an jedes Gel, an alles genau so gehalten, wie ich das vorhatte. Und trotzdem ist einfach nach 75 Kilometern Hals über Kopf alles tatsächlich rausgekommen. So, ja.
Also normalerweise, glaube ich, sagst du auch immer, dass die Nacht so dein Problem ist, was den Magen betrifft. Also klar gibt es verschiedene Gründe für, auch so ein bisschen Biorhythmus und so. Ich kenne das selber von meinen Rennen. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass nachts das alles so ein bisschen anders läuft. Jetzt startete dein Rennen um 23.50 Uhr, glaube ich. Ne? Also ihr seid quasi in die Nacht im Dunkeln schon gestartet, seid dann erstmal die Nacht durchgelaufen. Ich bin tatsächlich auch nachts wach geworden einmal und es regnete und donnerte.
Ja, es war wirklich unangenehm.
Dachte dann auch an dich, an euch auf der Strecke und wow. Also richtig heftig. Und das hast du alles gut hinter dich gebracht irgendwie?
Ja, und also durch den heftigen Platzregen war es auch so, dass die Trails halt extrem rutschig und matschig waren und die Leute sind so viel gestürzt, also die Downhills in der Nacht. Ich hatte extra einen eher schwereren Schuh an, aber dafür mit mehr Grip und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil ich bin wirklich gut vorangekommen und runtergekommen. Aber vor mir sind die Leute in 15 Leute irgendwie runtergefallen und gerutscht und das war echt wild. Also es war wirklich schwierig von den Wetterbedingungen her, aber hat dafür hat es am Morgen aufgehört.
Hat man da Angst? Also wenn man da so im Gewitter unterwegs ist, relativ weit oben, man sieht die Leute stürzen, also hat man da irgendwelche Gedanken oder bist du dann im Rennen so mit dem Rennen beschäftigt?
Ehrlich gesagt war ich jetzt im Rennen nur mit dem Rennen beschäftigt. Ich habe immer nur die Sätze von meinem Trainer im Kopf wiederholt. Race smart, not hard. immer stehen bleiben, Regenjacke rausholen. Ich habe die Regenjacke gewechselt, zwischendurch die Armsleeves. Ich habe echt geguckt, dass ich warm bleibe, weil das ist bei den Frauen schon oft ein Problem in den Ultras, dass mit, dass man, ich weiß gar nicht, das, man sagt, glaube ich, auf Englisch Hyperthermia oder so, dass man halt rausgeht, weil einem nachts zu kalt war und dann tags zu warm und der Körper, die Körpertemperatur sich nicht mehr reguliert. Und deswegen habe ich da einfach extrem drauf geachtet und dazu hat er zu mir gesagt, hey, wenn das Wetter sonst wie schlecht wird, du musst es so sehen, du kommst aus den Bergen, du wohnst hier in den Alpen, du bist es gewohnt, du kannst es handeln, du hast genug technisches Training gemacht für alle anderen, die aus wärmeren Regionen kommen, nicht aus den Alpen kommen, ist es viel schwieriger, schick dich da rein. Und das habe ich mir immer wieder wiederholt und dann gar nicht so viel Gedanken um irgendwie Angst oder was drumherum gemacht. Und dazu kam auch, dass der Nebel so extrem war oder tief, dass man immer nur so 2-3 Meter weit schauen konnte und man wirklich fokussiert sein musste. Also man musste echt gucken, okay, wo geht's gleich lang, dass ich mich auch nicht verlaufe, weil das ist natürlich noch ärgerlicher, wenn man da in der Nacht extra Meter macht.
Ja, aber gut markiert ist die Strecke ja, soweit ich weiß.
Es war dieses Jahr wirklich hervorragend markiert. Also auch, ich habe oft während des Laufens ans letzte Jahr gedacht, weil ich mich auch erinnert habe, dass in dem langen Downhill runter nach Burg St. Maurice waren wir letztes Jahr zu dritt unterwegs, die Mädels, und wir haben uns echt an 2-3 Stellen verlaufen. Und dieses Jahr war es so gut markiert, man hätte sich da überhaupt nicht versuchen können. Also es war schon echt viel besser.
Ja. Und dann, okay, hast du die Nacht quasi hinter dich gebracht. Ich kenne es von mir selber immer, wenn dann morgens die Sonne aufgeht bei diesen Rennen, dann hat man irgendwie so eine Etappe irgendwie hinter sich, so abgehakt, die Nacht ist durch. Ja. Es wird dann ja auch einfacher, was die Sicht angeht. Und weil man ansonsten in diesem Schein der Stirnlampe schon wirklich sich sehr konzentrieren muss, dass man den Weg findet und die Tritte richtig setzt, die Schritte richtig setzt. Das hattest du dann hinter dir und wahrscheinlich hast du auch gedacht, cool, die Nacht ist durch, der Magen hat funktioniert bislang. Chaka, jetzt geht's nach vorne und dann.
Nee. Ja, doch, es war genauso und ich bin auch wirklich, ich hatte die ganze Zeit so ein breites Lächeln auf den Lippen, weil ich gedacht habe, cool, es ist einfach cool. Es ist eigentlich so, wie ich mir das halt einfach den ganzen Sommer über ausgemalt und gewünscht habe, dass es sich genauso anfühlt. Und man hat ja da an dieser ersten assistierten Verpflegungsstation in der Früh nach ungefähr 6 Stunden auch wirklich schon ein Drittel geschafft. Und das beflügelt halt auch. Dann kommt zwar dieser super lange Anstieg, wo man halt fast 2000 Höhenmeter macht. Aber auch da, ich habe den letztes Jahr gut in Erinnerung gehabt und habe mich einfach drauf gefreut, habe in der Verpflegungsstation meine Family gesehen oder kurz davor, weil die durften nicht rein. Aber ich bin da auch wirklich mit einem Plan reingegangen, dass ich alles austausche, was ich an so Regenjacke, Stirnlampe, an Equipment nochmal trocken haben will, dass ich mein Cap mitnehme, meine Sonnenbrille, falls es doch heiß wird. Und dann in diesem Aufstieg bin ich mit der am Ende 2. Dame hoch und wir haben uns einfach, also wie, eigentlich klingt das verwerflich, das zu erzählen, aber wie bei so einem Quatschdauerlauf haben wir uns da zusammen hochbewegt. Wir haben einfach uns 2 Stunden nur unterhalten über, was wir so machen, wie unser Leben aussieht.
Ihr kanntet euch nicht, nehme ich an, ne?
Nee, gar nicht, aber sie hatte, also ich habe sie vorher in dem Downhill runter eingeholt und hatte ihr gesagt, sie soll sich versuchen reinzuhängen, dass das leichter ist, wenn sie sich an meinen Füßen orientiert. Und es war eine Französin, die ist, glaube ich, Nutritionist bei Ineos, so wie sie es erzählt hat, und konnte deswegen halt sehr, sehr gutes Englisch und hat dann, als sie in dem, nachdem ich aus der Verpflegungsstation raus bin und auf mich draufgelaufen ist, hat sie gesagt, wir müssen uns zusammentun. Ich bin stark in den Uphills, du bist super stark in den Downhills, wir wären zusammen hier perfekt. Und dann habe ich gesagt, ja, lass uns das machen. Ich muss hier aber jetzt echt vorsichtig hochgehen, weil letztes Jahr bin ich hier in dem Uphill voll überhitzt von der Sonne. Die Gefahr war jetzt dieses Jahr nicht, weil die Sonne nicht rauskam, sondern es war erstmal super bewölkt. Aber trotzdem wollte ich mich da ans Pacing halten und nicht mitziehen lassen. Und wir hatten echt eine richtig gute Zeit. Also wir haben so viel uns unterhalten und gelacht. Und das war eigentlich wirklich cool. Das war, glaube ich, mein Lieblingsmoment so im ganzen Rennen, weil ich das Gefühl hatte, hey, wir machen das gerade zusammen, obwohl man gegeneinander läuft. Aber wir waren auch beide so, erstes Ziel ist Finish, zweites Ziel wäre eine Top 10, alles darüber hinaus ist, interessiert uns gerade nicht und lassen uns einfach eine gute Zeit haben. Und das, finde ich, ist schon was Besonderes beim Trailrunning, weil wo hat man das sonst?
Ja, beim Straßenlauf ist die Intensität so hoch und das Gegeneinander so da. Ja.
Ja.
Ja. Also für dich war das dann wirklich so cool, gerade funktioniert
ja,
irgendwie alles.
Und wir, so ist die Zeit halt auch wirklich verflogen, weil wir haben das echt so gemacht, ich bin immer nach vorne gegangen, wenn es runterging. Ich glaube, da gibt es auch ein Video, weil da irgendwo Franzosen standen und gefilmt haben und sie ist dann immer wieder vorgegangen, wenn es hochging. Und wir haben uns echt da so gut zusammen durchgearbeitet. Aber ja, so lief es eigentlich für mich relativ, ja, fantastisch wäre jetzt übertrieben, aber genauso, wie ich mir das vorgestellt habe und geplant hatte, wenn nicht sogar besser, bis ungefähr 75 Kilometer. Und da habe ich im Downhill, da ist dann eine Verpflegungsstation, wo man selber auffüllt, gemerkt, dass ich in den Tief komme und gemerkt, dass mir schlecht geworden ist. Und dann habe ich mir aber eingeredet, hey, wenn man in den Tief kommt, da ist man so wehleidig, mir ist nur deshalb schlecht. Ich habe wirklich versucht, mir so, ja, gute Gedanken zu machen wie möglich. Ich habe da auch verschiedene mentale Strategien mir für erarbeitet und alles irgendwie versucht, aber ja, dann kam halt leider das Übergeben. Und da muss ich sagen, das Schwierige war, das Übergeben ist noch eine Sache und vor allem, wenn man sich im Uphill stetig übergibt, das ist total energieraubend und unangenehm. Aber ich kann das schon für eine Zeit lang ausblenden. Mein Problem war vielmehr, dass ich versucht habe, trotzdem bei meinem Verpflegungsplan zu bleiben und Gels und Trinken zu nehmen. Und so hatte ich dann ich kann das jetzt im Nachhinein schwer einschätzen, aber ich würde sagen, nach einer halben Stunde einfach einen komplett leeren Rucksack. Meine ganzen Reserven waren halt aufgebraucht.
Ah, okay, weil du alles wieder raus und
genau.
Dann hast du direkt wieder ein Gel genommen.
Vor allem für das Wasser, fürs Trinken war es extrem schlecht, weil von dort aus bis Beaufort, wenn man schnell unterwegs ist, braucht man 3 Stunden. Und das im hochalpinen, technischen, in der Sonne. Und ich bin so dehydriert, es war ganz schrecklich. Ich habe das gestern Abend meinen Eltern erzählt, ich habe auf so Steinen, wo Markierungen für den Weg sind, habe ich immer H2O gelesen und gedacht, da ist bestimmt irgendwo Wasser für Wanderer, die hier wandern, weil es so abgelegen ist.
Ja.
Weil ich habe so sehr Wasser gebraucht und da sind auch 2 Checkpoints, einmal, wo nur die Startnummern abgehakt werden und einmal, wo so wie Mountain Rescue ist. Und auch da habe ich nach Wasser gefragt, die durften mir es natürlich nicht geben, weil das halt Crewing wäre und es nicht für alle dort Wasser gibt. Aber es ist einfach eine unheimlich lange Zeit ohne Wasser gewesen. Und dazu habe ich mich halt auch weiterhin übergeben. Nur das war gar nicht mein primäres Problem. Mein primäres Problem war die Dehydrierung.
Mhm.
Und so habe ich aber trotzdem versucht, mich bis Beaufort durchzuschleppen. Und wusste, da ist halt die nächste assistierte Aidstation. Nach 13 Stunden ungefähr war das in meinem Zeitplan. Oder 13 Stunden 10. Und ja, als ich da reinkam, hatte ich schon das Ziel, dass ich einfach, und wenn es eine Stunde ist, die ich mir da nehme, alles versuche, um wieder auf den Damm zu kommen, dass das Übergeben aufhört, aber auch um wieder Elektrolyte zu bekommen und Kraft, weil ich schon so richtig zittrig war, eiskalt und alles, obwohl es halt super warm war. Aber es hat alles nicht geholfen. Also ich habe da echt 40 Minuten, glaube ich, gesessen, habe versucht, salzige Suppe, ein bisschen Kartoffeln, alles aufzunehmen. Bin dann auch wieder losgelaufen, aber ab auf diesem ersten Kilometer mich gleich 3-mal oder so nochmal übergeben und dann musste ich mir eingestehen, dass man so nicht noch weitere 50 Kilometer oder fast 60 sind es noch laufen kann.
Du hast eben gesagt, für diesen Abschnitt braucht man 3 Stunden. Wie lange, laut Zeitplan, wie lange hast du dann gebraucht?
Ich glaube 3:10, 3:15.
Okay,
also ich habe versucht weiter. Ich muss dazu sagen, ich habe wirklich hart daran gearbeitet, das ganze Jahr, dass ich gerade für so Tiefs mental auf dem Damm bleibe, weil ich letztes Jahr eben meinen Fokus verloren habe in diesen Tiefs und dann so umgeknickt bin. Ich habe in dem Moment realisiert, ich verliere den Fokus und bin nicht im Rennen und dann umgeknickt und habe mich darüber wahnsinnig geärgert und daran wollte ich arbeiten. Und das habe ich das ganze Jahr über gemacht und es hat gut funktioniert. Ich habe mich nicht versucht, da reinzusteigern, dass es gerade mir körperlich nicht gut geht. Ich habe versucht, immer einen Fuß vor den anderen und trotzdem laufen, immer laufen. Jeden Schritt, den ich laufe, der zieht mich nur schneller zur nächsten VP und irgendwann ins Ziel. Aber körperlich war ich halt einfach komplett leer.
Was für Mentalstrategien hast du dir da zurechtgelegt oder hast du dir erarbeitet? Kann man das irgendwie runterbrechen und erklären?
Also es gibt verschiedene Sachen. Es gibt halt zum einen, ich habe mir so ein Stärkenbild zurechtgelegt mit einem Mentalcoach. Und dann gibt es auch verschiedene so Wahrnehmungsstrategien, dass man sich halt immer wieder so ein bisschen rauszoomt. Und sonst habe ich auch mit Atemtechniken ein paar Sachen versucht. Das habe ich da im Downhill ehrlicherweise nicht gemacht, weil einfach durch das Übergeben und der Downhill, das mit dem Atmen, ich habe gedacht, das lasse ich jetzt. Ja, am Ende hat halt leider nichts davon, also es hat mich schon für den Moment immer davon der Tatsache abhalten können, wie schlecht es mir geht, aber den körperlichen Zustand kann man halt trotzdem nicht verändern.
Ja. Was ist ein Stärkenbild?
Oh Gott, wie soll ich das jetzt erklären? Also ich habe am Anfang der Saison oder eigentlich schon letztes Jahr im Dezember angefangen, mir so ein Stärkenbild zu erarbeiten. Da sieht man, also ich für mich sehe da verschiedene Bilder in meinem Kopf, wo ich halt Stärken drin verkörpert habe. Zum Beispiel, ich bin stark in einem Uphill oder ich bin stark in einem technischen Downhill und wie das als Bild symbolisch in meinem Kopf aussieht. Und dann ja, kann man sich versuchen, da reinzudenken. Oder was mir auch immer hilft zum Beispiel ist, wenn ich sehr aufgeregt bin vorm Start oder bei Medienterminen, dann stelle ich mir vor, dass ich in so einer, ja, wie so einer Seifenblase, so einer Glaskugel bin. Das ist auch zum Beispiel ein Teil meines Stärkenbilds. Also es sind so, das klingt jetzt total wirr, aber das sind Sachen, die funktionieren für mich gut.
Ja, ich glaube das. Also da gibt es ja wirklich verschiedene Strategien, die muss man sich halt nur wirklich erarbeiten.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sich einmal hinsetzt und
genau,
das so aufschreibt oder wie auch immer,
sondern also,
das ist ein Prozess.
Ganz genau, und das verändert sich auch über die Saison. Also ich habe so alle 10, ich würde sagen alle 7 bis 14 Tage einen Termin mit meiner Mentaltrainerin und ich habe das ganze Jahr über schon gemerkt, was das für einen extremen Unterschied macht in den Rennen. Also um mit Problemen umzugehen, aber auch um wirklich am Selbstvertrauen zu arbeiten. Und mir hat das unheimlich viel geholfen. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Aber manchmal passieren halt Dinge in Rennen wie jetzt in diesem. Das kann man dann leider nicht mal mehr mit dem Mentalen hinbiegen.
Du bist dann länger in Beaufort in der Verpflegungsstation geblieben. Ich habe das auch verfolgt. Da gibt es so ein Live-Tracker, wo man dann sieht, wann die Person reingeht und man sieht auch, wann sie wieder rausgeht. Ich glaube, da waren 40 Minuten dazwischen.
Ja, zwischen diesen, sowas.
Rein und raus. Und da dachte ich schon, das sieht jetzt nicht so gut aus, aber cool, dass sie weitermacht. Und dann hast du dann kurz darauf dann aber aufgehört.
Ja, ja.
Wie fühlt sich das dann an in dem Moment? Du bist dann wahrscheinlich wieder zurückgegangen und hast dir dein Teilnehmerbändchen da abschneiden lassen? Oder?
Also ich habe mir schon auch beim Runterlaufen da in die Aidstation gesagt, und wenn ich hier eine Stunde oder zwei Stunden sitze, es ist so, Hauptsache ich komme irgendwie bis Chamonix. Deswegen diese 40 Minuten habe ich mir keine Sorgen gemacht. Als ich dann losgelaufen bin, habe ich gedacht, oder was heißt losgelaufen? Erstmal bin ich losgewalkt, weil natürlich war ich kräftemäßig noch nicht auf dem Damm. Aber als ich dann halt versucht habe, ein bisschen Laufschritte zu machen, und es ging auch erst, weiß ich nicht, für 500, 800 Meter, dann ist man wieder auf so einen Trail abgebogen und da habe ich mich halt dann direkt wieder übergeben müssen. Ja, da habe ich dann einfach, ich kann es gar nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, es waren da zwei Zuschauer oder Fans, die da in der Nähe standen, die wen anderes unterstützt haben, aber auch mich vorher schon immer angefeuert haben, und die haben halt dann gesagt, ja, sie bringen mich zurück zur Aid Station, ich sollte auf keinen Fall gehen. Aber es sind auch ganz viele Läufer, oder das heißt viele, aber einige Läufer von denen, die als nächstes kamen, an mir vorbeigekommen und haben gefragt, ob sie mit mir zur Aid Station zurückgehen sollen, was auch echt, ja, also zeigt, was es für einen, ja, sportlichen Charakter ist. Also wirklich, es haben mich drei Männer gefragt, ob sie mich zur Aid Station zurückbringen sollen,
die
selber im Rennen waren.
Gut platziert auch im Rennen, ne?
Ganz
also
genau.
Ich meine, du warst ja vorne bei den Frauen eine ganze Zeit so zweite, dritte, vierte, fünfte,
ja, genau,
irgendwie so um den Dreh.
Und auch Alissa Clark, die am Ende dritte war, also jeder von denen war wirklich total hilfsbereit. Und dann haben mich aber die beiden Männer eben zurück zur Aid Station gebracht und da meine Family angerufen. Und ja, dann war die Enttäuschung erstmal einfach riesig. Und ehrlicherweise, der Zustand dauert an. Also es ist einfach so ein Stück. Erst war es ein bisschen Schock, glaube ich fast. Aber ja, es ist einfach ein, ich kann nichts anderes machen, als es zu akzeptieren. Ja.
Ja, du, also man sieht es dir tatsächlich auch an, aber ich habe dich auch gestern ganz vorsichtig dann gefragt, ob wir trotzdem den Termin noch wahrnehmen. Und bin ganz froh natürlich, dass du das machst. Fand deine Antwort aber auch ganz interessant. Du hast einfach geschrieben, ja, Scheitern gehört dazu bei diesem Sport. Und das ist bei diesem Sport, das können sich, glaube ich, viele, die laufen und mehrheitlich Straßenlauf betreiben, gar nicht vorstellen, wie viel bei so einem Ultra-Trail schiefgehen kann.
Ja.
Es ist einfach viel, viel länger. Es ist viel, viel anspruchsvoller in der Umgebung, in der man läuft. Man ist viel mehr abhängig von äußeren Umständen. Und dass diese ganzen Risiken, die man beim Laufen eh hat, potenzieren sich dann halt. Und wenn man einfach sich vorstellt, man hat wie du jetzt da, man läuft einen Abschnitt, der 3 Stunden lang ist mit Magenproblemen. Und
das ist für manche halt ein kompletter Marathon.
Das ist eigentlich, genau, für viele der Marathon. Ja. Und wenn man sich vorstellt, einen ganzen Marathon mit Magenproblemen zu laufen, dann würden manche gar nicht starten. So, ne? Und das finde ich so krass, was ich habe dich auch total abgespeichert, als obwohl du immer, also bei dir gibt es richtig starke Ergebnisse in deiner Ergebnisliste, so Platz 1.
Aber
Platz
nicht 2. In Chamonix.
Genau, ja. Nicht in Chamonix oder halt diese DNF-Serie hier leider. Und alle, die jetzt denken, ja, die Ida ist einfach nicht hart genug, da möchte ich echt widersprechen, weil ich erinnere mich an dieses Rennen, ich glaube Istrien war es, wo du in einem Rennen einmal von einem Hund in die Achillessehne gebissen wurdest und dir noch die Hand gebrochen hast bei einem Sturz und das Ding trotzdem als zweite ins Ziel gebracht hast. Ich glaube, das zeigt schon ziemlich gut, dass du hart im Nehmen bist auch einfach.
Ja, ich meine, es gibt immer, also es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich meine, beim Mont Ventoux vor 2 Jahren bin ich auch mit dem gerissenen Außenband noch die Hälfte des Rennens durchgelaufen und habe am Ende gewonnen. Aber Schmerzen ausblenden können ist eine Sache. So körperliche Sachen wie der Magen ist dann doch was anderes. Und es gibt viele Rennen, wo ich trotz Magenprobleme auch finishen konnte oder mich durch eine ganze Nacht voller Magenprobleme gekämpft habe. Aber da muss man auch sagen, wenn das Rennen jetzt 100 Kilometer lang gewesen wäre, hätte es ja auch geklappt. 25 Kilometer ging das auch, aber für 100 Meilen, für 24 Stunden ist es einfach nochmal was anderes. Das ist, ja, halt, ich glaube, dass es schon was geändert hätte, wenn ich eher an Wasser gekommen wäre, wenn ich gar nicht dazu noch so extrem dehydriert gewesen wäre. Also, weil ich schon weiß, dass ich irgendwann hört das Übergeben auf. Das Problem war einfach echt, dass keine einzige Verpflegungsstation in diesem Zeitraum war.
Und gab es auch keinen Bach oder so Quelle? Oder
da oben war dann, da oben, da oben waren dann so ein paar Kuhherden und in diesen Wiesen waren manchmal Pfützen und ich habe auch eine Flasche darin aufgefüllt, das Wasser war aber extrem braun und ich habe halt gewusst, das wird jetzt das nicht besser machen, aber ich habe auch davon 2 Schlücke genommen, weil ich halt echt, also es, ich hatte das Gefühl, ich trockne von innen aus, es ging mir einfach extrem schlecht an dem Zeitpunkt. Wie es einem halt geht, wenn man sich, ich meine, man kann sich das so vorstellen, wenn man irgendwie eine Magengrippe hat oder sich übergeben muss, dann will man was trinken danach und ja, das war einfach unabhängig von der Situation, war es dazu ja noch in der vollen Hitze und ich bin halt weitergelaufen. Ja, es ist super enttäuschend und gerade diese Serie hier in Chamonix ist super enttäuschend, aber ein Stück weit gehört es zum Ultralaufen dazu. Ein Stück weit kann man nur alles in seiner Macht Stehende machen, um perfekt vorbereitet an der Startlinie zu stehen und muss dann so ein bisschen darauf hoffen, dass alle Faktoren im Rennen zusammenspielen und das war halt nicht der Fall. Und ich hoffe, dass es irgendwann in Chamonix zusammenfällt.
Ja, du hast gesagt, irgendwann wirst du den UTMB ja nicht nur finishen, sondern auch gewinnen. So ist es so dein Traum.
Das wäre mein Wunsch.
Genau, das ist dein Traum.
Also finishen hoffe ich doch, dass das möglich ist. Und mein Traum wäre mal.
Genau. Und du hast gerade gesagt, ja, wäre das Rennen jetzt der TDS nur 100 Kilometer weit gelaufen gewesen, hätte es ja funktioniert. Was fasziniert dich denn an diesen langen Distanzen, die halt, ich meine, 50 Kilometer ist schon lang, Marathon ist schon lang, man muss das immer einordnen. Aber 100 Meilen, 170 Kilometer, wie hier jetzt beim UTMB, das ist echt super, super, super lang. Warum machst du das?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ehrlicherweise glaube ich auch, dass mir die 100 Kilometer am besten liegen. Also so 80 bis 110 Kilometer sind eigentlich das, wo ich am besten drin bin. Und alles, was länger wird, ist für mich so schwer, weil eben mein Magen nicht gut ist. Also es ist ja einfach unabhängig jetzt von diesem Rennen einfach was sich durch viele meiner Rennen zieht. Und dazu können auch andere Probleme kommen, aber der Magen ist schon mal immer eine Grundvoraussetzung, mit der ich schon relativ schlecht starte. Egal wie viel ich dafür mache. Das sind auch kleine Baby-Steps, dass das immer besser wird. Also ich bin jetzt an einem ganz anderen Punkt als vor 2 Jahren, aber ich habe es halt noch lange nicht ausgespielt. Und meine Hoffnung ist halt, dass ich durch all diese Rennen, und da gehören natürlich auch Rückschläge dazu, immer dazu lerne, Erfahrungen sammle, von Mal zu Mal besser werde. Und ich bin für eine Ultraläuferin noch recht jung, sodass ich hoffe, dass ich halt in ein paar Jahren, wenn ich dann das perfekte Ultra-Trail-Alter habe, so viel Erfahrung habe, dass ich das schon ausspielen kann, dass dann alles zusammenkommt und ich dann nicht mehr diese Erfahrungen machen muss, die ich jetzt gerade mache, diese wehtun, die einen aber halt trotzdem irgendwie als Sportlerin weiterbringen.
Ja, also du wirst das jetzt irgendwie hinter dir lassen, hoffentlich.
Und ja, ich meine, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr vielleicht mal eine Auszeit vom UTMB nehme oder vielleicht einfach mal den CCC laufe, dass es 100 Kilometer sind. Aber mich reizt ja schon auch dieses Unbekannte, diese unbekannte Komponente, die natürlich immer größer wird, je länger die Strecke wird, wie es bei den 100 Meilen ist. Das reizt mich schon, weil es ist auch das Gleiche, was mich manchmal halt aufblühen lässt. Es gibt Rennen, wo es mir extrem schlecht geht und trotzdem merke ich, hinten raus kann ich so aufdrehen und dann kommt man aus so einem Tief zurück und oder man hatte die ganze Nacht Magenprobleme und ab morgens läuft es einfach. Das sind halt Geschichten, die diese langen Rennen schreiben. Man kann einfach alles zu jedem Zeitpunkt umdrehen, sowohl ins Positive als auch ins Negative. Und so schlimm und traurig ich gerade bin, muss ich auch ehrlich sagen, dass ich so viele positive Sachen auch schon erlebt habe. So viele tolle Rennen, wo es dann viel besser ausgegangen ist, als ich zu Beginn oder zur Mitte des Rennens gedacht habe. Und so ein Stück reizt mich das und es macht mir halt unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, ich sollte nicht einfach damit aufhören, weil ich denke, hey, das hat jetzt ein paar Mal nicht geklappt, sondern aufgeben passt da einfach nicht so ganz gut zu mir.
Ja, ja. Lass uns über den UTMB an sich sprechen. Der ist ja in den letzten Jahren immer größer geworden. Also ich war zum ersten Mal 2016, glaube ich, hier in Chamonix zum UTMB und das war damals schon das wichtigste Rennen der Welt. Mhm. Diese ganze Woche war...
Da war ich noch nicht mal im Trailrunning, also genau. Da hast du mir einiges voraus.
Wann warst du das erste Mal hier?
Das erste Mal in Chamonix war ich 2019 für den Mont Blanc Marathon.
Ja.
Und da haben wir in der Gondel runter, weil da war das Ziel noch oben bei La Flégère. Mhm. Und da gab es eben diese Espoir-Kategorie U23. Da habe ich halt so, dadurch, dass ich gewonnen habe, so einen Pokal bekommen. Und da haben mich so Senioren angesprochen in der Gondel und gemeint, ich muss den Ultra Trail du Mont Blanc laufen.
Ah.
Und da war das erste Mal auf meinem Schirm. Danach habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Aber das erste Mal hier war ich erst 2021 als zum Anfeuern, als Crew für Teammitglieder.
Ja.
Viel später als du.
Viel später als ich, genau. Also bei mir ist es jetzt das 11. Mal UTMB. Ich war nicht jedes Jahr hier, aber es ist jetzt genau einfach 2016, 2026. Und ich würde schon sagen, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Es ist einfach viel mehr Medienfokus, viel mehr Influencer-Fokus, viel mehr Markenfokus auf diese eine Woche hier. Es ist ja nicht nur das eine Rennen, sondern es ist einfach so diese ganze Woche und in den letzten Jahren der UTMB ist global expandiert. Ich glaube, es gibt 65 Rennen, habe ich vorhin mal nachgeschaut, weltweit, die unter dem UTMB-Logo laufen, mit denen man sich dann qualifizieren kann, auch für die Finals, was wir vorhin schon meinten. Wie siehst du diese Veränderung zwischen 2021 und 2026? Gab es da was oder würdest du sagen, in der Zeit hat sich jetzt gar nicht so viel getan?
Ja, ich glaube, 2021, als ich hier war, war dieser große Hype ja schon. Das war genau das Jahr, wo dann hier verkündet wurde, okay, ab nächstem Jahr Sponsor Hoka und ab nächstem Jahr gibt's auch eine World Series und neues Quali-System und Finals. Und damals war ich sehr beeindruckt, als ich hierher kam. Ich weiß noch genau, ich bin ausgestiegen mit dem Bus vorne an diesem Sammelpunkt mit so einem Blabla-Car-Bus und war beeindruckt, dass da so viele gebrandete Autos waren von den Brands, halt in deren Motiven und Farben von ihrer UTMB-Kollektion. Und habe gedacht, ist ja irre. Und dann der UTMB-Start, ich fand das absolut absurd, dass die Leute halt sich stundenlang vorher angestellt haben, sowohl die halt in diesen Wellenstart sitzen, als auch die Leute, die einfach zuschauen und man dann irgendwie in der 15. Reihe steht und absolut nichts sieht. Und dieser Hype, also ich fand das super toll. Ich bin auch richtig euphorisiert danach zum Transalpine Run gefahren, weil ich den anstehen hatte und habe gedacht, das ist das, was ich will für die kommenden Jahre. Da will ich hin. Und ich finde das schon immer noch extrem. Also ich weiß, der UTMB hat viele Schattenseiten und diese ganze Kommerzialisierung und das ist sicher vieles, was negativ ist. Und trotzdem muss ich sagen, als Profi lebe ich natürlich genau davon. Also mir spielt es in die Karten, weil das sind die Brands, die ins Trailrunning investieren, in die Athleten investieren und ich kann dadurch meinen Traum leben. Ich konnte dadurch laufen, was mein Hobby war, zum Beruf machen und ja, ich muss deswegen eigentlich eher dankbar sein, als dass ich sagen kann, das ist schrecklich. Aber natürlich sehe ich, wie sich das Rennen insgesamt verändert, dieser Boom und bin auch echt gespannt, wo das in den kommenden Jahren hinführt. Ob das stimmt, dass es nächstes Jahr irgendwie ein bisschen mehr Restriktionen gibt, weil ja die Gerüchte darum kursieren, dass der Bürgermeister von Chamonix das für die Einheimischen verändern will. Ich weiß nicht, ob das unheimlich viel hilft, weil immer, wenn ich hier in Chamonix bin zum Trainieren, habe ich das Gefühl, es ist genau gleich viel los auf den Trails. Also man kommt genau gleich schlecht voran. Es ist einfach sehr überlaufen, das stimmt. Ja. Und das ist natürlich nicht gut für die Trails hier, für die Natur und auch für die Einheimischen sicher nicht schön. Ja.
Ich war noch nie im Winter hier. Es ist ja einfach ein Wintersportort. Und ich glaube, im Winter, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann weniger los hier ist.
Auch nicht, ne?
Ich glaube, es ist noch viel, viel mehr los.
Ja.
Ich finde es auch ganz schwierig. Du hast den Bürgermeister angesprochen, der ja wohl auch seine Wahl angetreten ist mit der Ankündigung, dass er hier Dinge verändern möchte für die Bevölkerung. Weniger Tourismus, mehr Naturschutz, so ein bisschen das Tal den Einheimischen zurückgeben möchte. Und es ist genau wie du sagst, es sind alle Marken halt hier, alle Marken wollen im Rahmen dieses Rennens halt stattfinden und sich hier halt präsentieren. Und das führt halt dazu, dass man an einem Morgen 15 verschiedene Community Runs
hat. Ja, ich glaube, gerade wenn man als Medienleute hier ist, hat man auch echt einen straffen Zeitplan, dass man bei allen Aktivierungen vor Ort ist und irgendwie jede Brand oder fast jede Brand hat dann einen Chalet für die Athleten, einen Chalet für Influencer, einen Chalet für Medienleute, irgendwo einen Spot, einen Café, was sie gemietet haben für Aktivierungen. Ja. Dann gibt es auch Brands, die das ganze Jahr über ein Chalet hier haben. Es ist wirklich extrem.
Mhm. Ja, also man muss sich das so vorstellen derzeit. Egal, wo man lang geht, in jeder Straße, alles auf jedem Trail, alles ist gebrandet, aber es laufen auch überall Leute rum.
Ja.
Also es gibt keine Sekunde, die man draußen ist, in dem man nicht irgendwen gerade laufen sieht. Und das ist halt seit Sonntag so. Also es ist wirklich eine Woche. Von Sonntag bis Sonntag ist das hier so. Und das hat sich definitiv verändert. Das war früher nicht ganz so krass. Es war, wie gesagt, das wichtigste Rennen ist es nach wie vor. Aber dass halt alle Marken hier sind, das hat merklich zugenommen. Früher gab es auch nur eine Seite vom Marktplatz, wo Expo war. Jetzt sind es beide Seiten.
Ja, und ich glaube auch innerhalb dieser Expo gibt es natürlich unheimlich viele Vorschriften, was auch so ein bisschen eben minimieren soll, dass wirklich alles gebrandet ist und jede Brand ihr eigenes Ding machen soll. Also es ist schon, ich erlebe es ja selber mit, innerhalb der Brands und Sponsoren, was es für ein Riesending ist und wie viel Planung und Geld in diese Sachen reinfließen. Ja.
Wie viele Termine hattest du jetzt so rund um dein Rennen oder hast du dich da...
Ich habe bewusst gar keine Termine vorher angenommen und das ist auch ein Learning, was ich aus den letzten Jahren habe. Also dafür habe ich jetzt nur Termine danach gelegt, wie jetzt zum Beispiel hier der Podcast, und so ist es mir auch angenehmer. Natürlich wäre das schöner mit einem guten Rennen, muss man auch sagen.
Ja.
Aber man kann sich auch nicht nur dem stellen nach Erfolgen, man muss auch mit Misserfolgen umgehen können.
Um das mal so noch ein bisschen mit Zahlen zu untermauern, im Rahmen des UTMB starten in den verschiedenen Rennen 13.500 Menschen.
Ja.
Und insgesamt angeblich sind 100.000 Menschen für den UTMB in dieser Woche im Tal. Das klingt super, super viel, aber wie gesagt, das ist ein riesen Wintersporttal. Überall gibt es Skilifte. Keine Ahnung, wie viel, wie gesagt, hier im Winter los ist. Aber spannend, dass dieser Bürgermeister mit diesem Credo, das alles hier so ein bisschen zu verändern und den UTMB zu verkleinern, angetreten ist und auch gewählt wurde. Er selber ist aber auch, oder war Trailläufer, das ist ganz witzig, der ist 2004 den UTMB gelaufen.
Also
und
im
2007.
zweiten Jahr eigentlich, als es ihn gab.
Genau, 2003 gab es die Erstaustragung, 2004 ist der Bürgermeister mitgelaufen bei den 100 Meilen, der ist auch ein paar Mal den CCC
Vielleicht hat er so eine schwierige Finisher-Story wie ich. Vielleicht
ist das sein erstes Rennen war ein DNF, tatsächlich.
Vielleicht ist das der Grund, die Statistik spricht gegen ihn. Und
2007 hat er ihn gefinisht in irgendwie 41 Stunden.
Oh,
also er war jetzt ist jetzt kein Profiathlet, aber ich meine, wer den UTMB finisht den UTMB. Und er hat auch mal gesagt, I was in love with UTMB. Also er hat nicht generell was gegen den UTMB oder gegen das Traillaufen oder dass die Leute in den Bergen unterwegs sind, sondern ich glaube, es geht um die Ausmaße, die das Ganze angenommen hat. Und diese Restriktionen sind ja dieses Jahr schon. Also es gab irgendwie, hat mal irgendwer zusammengebracht, in dieser Woche gab es über 100 Community Runs.
Ja. Man darf auch nicht mehr die Community Runs in der Stadt starten.
Genau, das habe ich gestern erlebt.
Man muss rausgehen, genau.
Genau.
Das
ist halt, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr sein wird, ob er so hart durchgreift. Ich meine, es ist auch was den Kommerz angeht, es ist halt auch ein riesen Geldbringer für die Stadt, für die Region.
Extrem.
Viele
nicht
Menschen,
nur jetzt, sondern eben den ganzen Sommer. Ja.
Genau, es hat Chamonix wirklich so in den Fokus gerückt, überall das ganze Jahr über trainieren Leute hier auf den Trail, also im Winter nicht, aber es ist halt wirklich so, dass das Traillaufen hier omnipräsent ist, das ganze Jahr über, und das ist schon krass. Ich bin sehr gespannt, wie es
ja, ich
so
bin
sein
auch
wird.
Gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also es ist faszinierend und es ist auch irgendwie schön, ein Teil davon zu sein, aber ich habe mich eben auch mit der UTMB-Geschichte ein bisschen mehr auseinandergesetzt die letzte Woche und wie aus so einer kleinen Idee halt so ein Riesenevent entsteht. Und ja, also ich kann mir vorstellen, dass es für die Einheimischen sicher nicht cool ist, dass die Stadt oder der kleine Ort völlig überlaufen ist. Aber auf der anderen Seite ist es halt echt das Trailrunning-Mekka der Welt, so ein bisschen.
Ja. Ja, es gibt immer mehrere Seiten der Medaille. Und es ist ja nicht nur das Event hier, sondern es ist ja diese globale Ausweitung des Logos oder der Marke UTMB. Auch da kann man viel kritisch sehen.
Ja.
Kann man, glaube ich, schwer diskutieren. Also kann man.
Es ist auf jeden Fall kontrovers, genau.
Man kann es diskutieren, aber so eine abschließende Meinung. Ich habe auch selber kein klares Bild. Ich meine, ich bin auch hier, um darüber zu berichten, um es zu erleben. Also es ist bei mir auch so ein Mix aus beruflichem und privatem. Bin mit vielen Leuten gerade hier aus meinem privaten Umfeld, die einfach hier sein wollen während dieser Woche. Also wir sind zu neunt in einem Chalet und einer läuft. Einer hat eine Startnummer, alle anderen sind einfach nur zum Zuschauen hier. Und es hat halt eine Faszination. Und dabei zu sein, diese Stimmung zu genießen, ist halt auch toll. Und auch die ganzen anderen Rennen, die es gibt, die sind toll. Ich bin jetzt in diesem Jahr den Lavaredo gelaufen. Das ist auch eine UTMB-Veranstaltung.
Ja.
Ich boykottiere das jetzt nicht und trotzdem habe ich klar auch so ein Geschmäckle dabei. Ich glaube, so die Ausmaße, die es teilweise annimmt, kann man kritisieren.
Mhm.
Aber so an sich ist, glaube ich, der Sport auch gerade in so einer Boomphase und der UTMB einfach ein Teil davon, ein Profiteur davon.
Ja.
Du bist auch eine Profiteurin davon, weil der Sport im Fokus steht und dein Ausrüster, The North Face, sagen kann, ja, wir geben der Ida Geld und wir kaufen hier dieses Chalet oder mieten es und stellen es den Leuten zur Verfügung. Und das wollen die Leute auch, ne, wenn der Sport größer wird. Und
ja, ich denke, es hat einfach Vor- und Nachteile. Also ich glaube auch, dass es auch viele Punkte gibt, wo man, wenn es wirklich um den Profisport ginge, noch viele Veränderungen machen müsste. Genauso ist es aber auch irgendwie was Besonderes, dass die breite Masse und die Profis hier zusammenlaufen. Es hat alles Vor- und Nachteile. Es sind die verschiedenen Anmeldeprozesse, es sind die verschiedenen.
Da blickt auch keiner durch.
Bevorzugungen oder Nicht-Bevorzugungen, je nachdem, bei welcher Brand man ist und inwiefern die mit dem UTMB als Sponsor zusammenarbeitet oder nicht. Also, es ist schon alles natürlich nicht so ganz durchsichtig und nicht perfekt, aber wo ist es das schon?
Was würdest du dir denn wünschen, weil du das gerade so ansprachst?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein Thema für eine komplett eigene Folge. Da müssen wir nochmal eine ganze Folge aufnehmen.
Okay, und einmal richtig vorbereiten dann das Thema.
Ja.
Okay, jetzt läuft, während wir sprechen, wie gesagt, Donnerstagvormittag läuft der OCC 60 Kilometer lang. Aus deutscher Sicht so die beste Athletin, wo man drauf gucken kann, ist Laura Hottenrott eben, als ich...
wir könnten mal schauen, ob sie noch führt.
Genau, bevor ich hier eben reinkam, war sie nämlich Erste. Bin mal gespannt, das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr umkämpftes Rennen.
Ja.
Ich glaube, den Zieleinlauf, den werden wir hier nicht mehr erleben, während wir das hier aufnehmen.
Also gerade ist Laura auf Rang 7, Kimi auf Rang 9 und Daniela Irmus auf Rang 10. Also drei Deutsche in den Top 10.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Bin ich mal gespannt, wie sich das noch läuft. Das ist ja auch 60 Kilometer, 3800 Höhenmeter, also auch echt ein Brett. Genau. Also, wenn die Folge rauskommt, ist der OCC auf jeden Fall gelaufen. Dann seid ihr alle schlauer und könnt nachschauen, wer gewonnen hat bei den Männern und bei den Frauen. Und die Folge kommt auch raus. Da läuft dann auch der CCC, das ist das 100-Kilometer-Rennen. Aber wir haben noch die Chance, so einen kleinen Tipp abzugeben, wer den UTMB gewinnt, wie das Rennen wohl so ablaufen wird. Denn da ist der Start um... ich glaube 17.45 Uhr, also irgendwie am Abend, Freitagabend. Wie gesagt, 174 Kilometer, 10.000 Höhenmeter, so das Hauptrennen, auf das alle blicken werden. Und wer sind da so deine Favoritinnen und Favoriten?
Puh, ja, es ist schwierig. Ich glaube, es wird auf jeden Fall super schnell losgehen und es wird auch auf jeden Fall ganz viel Elite geben, die nicht ins Ziel kommt. Ich glaube schon, dass Hannes Nürnberger bei den Männern ein richtig gutes Rennen machen wird. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Und ja, einfach so, wie ich ihn kenne oder erlebt habe, auch in den letzten Wochen.
Ach, du bist mit ihm gelaufen? Im Pitztal sogar, ne?
Genau, wir waren parallel im Pitztal zum Trainingslager. Ruht er auch sehr in sich und weiß auch über diese Stärke und das ist auch, glaube ich, was richtig Gutes. Also das kann richtig, richtig gut werden. Auch da muss man natürlich die Daumen drücken, dass einfach alle Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, an dem Tag klappen. Das muss man vielleicht dazu sagen, aber alles, was in seiner Macht steht, ist auf jeden Fall mit besten Vorzeichen, würde ich so formulieren. Und sonst denke ich schon, dass der Vincent Bouillard, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, der hier auch schon mal gewonnen hat, der Franzose, dass der natürlich gut drauf sein wird. Das sind so bei den Männern die, wo ich denke, das wären die beiden mit den größten Chancen auf den Sieg.
Ja, beide haben Ende Juni jeweils ihre Rennen vor dem UTMB gewonnen. Ja. Hannes den Lavaredo in Streckenrekordzeit. Da war er knapp vor mir im Ziel. Und Vincent Bouillard hat Western States gewonnen, auch in Streckenrekordzeit.
Und da bin ich eben gespannt, ob das klappt, dass er das Double so gut macht.
Ja,
es wird sich zeigen. Und dann denke ich, aus meinem Team, John Albon und Josh sind auch sicher Favoriten für die Top 3. Aber auch da ist es einfach immer schwer, vorher zu sagen, wie das Rennen am Ende läuft für jeden. Und bei den Damen ist meine Favoritin die Blondine, Laurendelle, die Französin.
Ja.
Und ansonsten denke ich, dass Lucy und Martina bei Massoy richtig gut in Form sind und wenn bei denen alles zusammenkommt, da auch was richtig Gutes bei rauskommen kann.
Spannend, dass du nicht Courtney Dowater sagst.
Ja, ich weiß, also Courtney ist für mich das größte Vorbild in diesem Sport und auf jeden Fall the GOAT. Also ich würde ihr absolut wünschen, dass sie das Rennen gewinnt.
Ja.
Aber ich glaube, dass sie halt nichts mehr irgendwem zu beweisen hat und einfach auch weiß, dass sie so extrem gut ist, so extrem gut war, dass sie wirklich einfach nur Spaß haben will auf dieser Strecke, das glaube ich. Aber vielleicht liege ich damit auch ganz falsch und genau das führt dazu, dass sie so überlegen gewinnt.
Ja.
Mal schauen. Aber es ist ja auch was Cooles, dass man es eben nicht sagen kann.
Ja, es gab jetzt so ein bisschen Favoritensterben schon vor dem Rennen. Witzigerweise wurden einige Leute, wo es klar war oder ziemlich wahrscheinlich war, dass sie gar nicht starten, vor dem Rennen angekündigt. Hier, das ist das Line-Up in diesem Jahr. Kilian Jornet, Jim Wormsley, so die...
Ruth Croft.
Genau, Ruth Croft hat aber erst jetzt diese Woche ihren Start irgendwie zurückgezogen. Teilweise haben ihre Sponsoren auch nach ihrem Rückzug noch gepostet, Ruth Croft läuft diese Woche. Das war sehr witzig, habe ich einen Post gesehen. So Stunden, nachdem sie selber gesagt hat, sie läuft nicht, kam dann hier, unsere Athletin startet morgen beim UTMB oder übermorgen. fand ich auch interessant, wie da so die Kommunikation nicht funktioniert. Aber wie du sagst, kann so viel passieren bei diesem Rennen. Und selbst die allerstärksten Favoritinnen, Favoriten können irgendwie einen schlechten Tag haben und dann läuft das nicht so. Ich drücke tatsächlich bei den Frauen Lucy Bartholomew die Daumen. Irgendwie finde ich sie super sympathisch.
Sie hat halt auch 2 Top-10-Finishes in den letzten beiden Jahren. Das sind schon mal super Voraussetzungen.
Ja. Super erfahren und, glaube ich, auch mit einer Leichtigkeit gesegnet, hoffentlich, die sie da gut durchbringt. Bin gespannt. Und bei den Männern, also ist für mich eindeutig Hannes Namberger. Also ich gönn's ihm. Er hat hier schon echt
sehr gute. Ich glaube 8., 6., 4.
Ah, 3 sogar. Ergebnisse geliefert, ist einfach super konstant und hat an allem gearbeitet, was ich auch da so mitbekommen habe. Wird das richtig, richtig gut werden. Und
Sind wir gespannt. Ich glaube, das wird toll zu verfolgen.
Genau, ab 17:45 Freitagabend, so der Zieleinlauf bei den Männern dürfte so nach knapp 19,5 Stunden oder so passieren. Bei den Frauen war es 23, 24 Stunden so.
Ich glaube, der Streckenrekord ist sogar 22 Stunden.
Ah.
Deswegen wird sich zeigen.
Das ist so schnell.
Aber wenn ich jetzt schätzen müsste, würde ich schätzen zwischen 22:45 und 22:55.
Ja, also man kann auf jeden Fall ein paar Stunden vor dem Livestream hocken oder, so wie ich es tun werde, an der Strecke sein. Wie wirst du das Rennen verfolgen? Bist du noch hier dann in der Stadt?
Ja, also ich crewe eine Freundin, die selbst im Altra-Team ist. Genau, die läuft bis Team Altra den UTMB und deswegen, ich werde es auch ziemlich nah miterleben, denke ich, und den Rest im Stream verfolgen am Handy.
Sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es in der Aufnahme hört, aber hier wird gerade irgendwie der Müll draußen abgeholt oder so. Es quietscht und ist etwas lauter, rumpelt. Naja, Ida, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, einmal mit uns über dein Rennen, den TDS zu sprechen, den UTMB so ein bisschen einzuordnen. Und Ich fand es sehr schön und wünsche dir jetzt erstmal, dass dein Magen in den nächsten Tagen wieder bei 100% ankommt und dass du dann schon bald wieder mit dem Training beginnen kannst. Gibt es schon einen Ausblick, was in diesem Jahr vielleicht noch ansteht, oder hast du jetzt erstmal gesagt?
Also ich war heute Morgen schon laufen, weil meine Beine sind leider wirklich, also was heißt leider, es ist natürlich ein gutes Zeichen, dass es mir körperlich super geht von Erholung und allem, nur ja, ich war ja heute Morgen laufen und ich hatte meine Saison eigentlich so geplant, dass der TDS halt das Highlight ist und jetzt danach nur so ein bisschen Reisen mit Rennen verbunden werden. Mal schauen, ob sich das jetzt nochmal ändert. Ich werde in Chile laufen noch dieses Jahr und ich werde vielleicht noch einen UTMB World Series Rennen machen, wo aber noch nicht ganz klar ist, das funktioniert mit Startnummer Reise. Da wären wir wieder beim Thema, da ist nicht für alle die gleichen Regeln, obwohl eigentlich für alle die gleichen Regeln gelten sollten. Ja, mal sehen. Also es ist noch ein bisschen offen, wie ich jetzt das Jahr gestalte, aber mir geht's körperlich sonst super, deswegen denke ich schon, dass ich noch was machen werde. Aber wenn nicht, dann muss es auch nicht. Ich hatte schon eine super Saison. Also ich bin sehr stolz darauf, wie die Rennen gelaufen sind. Movontu, Zugspitze und vor allem Großglockner war auch wirklich ein gutes Rennen, was für mich vor allem so von den Vorzeichen vorher nicht ganz so einfach gewesen ist. Und deswegen, ja, versuche ich jetzt einfach mal zu schauen, was in den nächsten Wochen auf mich zukommt.
Ist immer fies, wenn man eigentlich eine richtig gute Saison hatte. Ja. Und dann gibt es halt so ein Rennen, was dann alles wieder so.
Und das ist dann das, was einem am meisten bedeutet. Ja. Das ist natürlich das Schwierige, aber ja, Rückschläge gehören dazu. Wir hatten es eingangs, Scheitern gehört dazu.
Und genau, Aufstehen auch. Genau. Von daher. Genau. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Jahr hier wieder am Start bist. Aber vielleicht, wie du schon meintest, gibt es auch mal ein Jährchen Pause.
Genau, mal schauen.
Aber irgendwann wirst du ja dann wieder hier sein.
Auf jeden Fall.
Genau.
Dann. Es ist die größte Bühne, die wir haben international. Ja. Das muss man dazu sagen.
Genau. Wir werden es verfolgen an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Und wahrscheinlich gibt es dann noch viel, viel mehr Details zu deinem Rennen und zu Kimis Rennen dann in der nächsten Folge eures Podcasts.
Genau.
Der heißt?
Höhenmeter pro Kilometer.
Sehr gut. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis auf Idas und Kimis Podcast. Auf jeden Fall auch sehr hörenswert.
Danke.
Und vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken.
So, jetzt seid ihr dran. Lauft ihr selbst auch Trail? Verfolgt ihr die Rennen in Chamonix und habt ihr auf die richtigen Siegerinnen und Sieger getippt? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Außerdem schreibt uns immer gern, welche Themen ihr euch hier im Podcast wünschen würdet, und wenn ihr mögt, abonniert unseren Podcast gern, damit ihr die neue Folge nicht verpasst. Die gibt's wie gewohnt in 2 Wochen, und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.